Die Geschichte von Josef und seinen Brüdern zeigt es uns auch ganz schön extrem, ganz schön krass vor Augen. Aber manchmal ist vielleicht auch Neid viel subtiler, viel unauffälliger und viel unterschwelliger. Ja, wir sind gerade auf einer Predigt, in einer Predigtreihe über das Leben von Josef, auf der Reise mit Josef. Und wir wollen uns das Leben von Josef anschauen und schauen, was können wir aus seinem Leben lernen. Und heute geht es um den Umgang mit Neid und Eifersucht. Und das Video hat uns schon super gut mit in die Story reingenommen. Was ist bei Josef alles in seinem ganzen Leben so passiert? Und ich möchte nochmal einen kurzen Text mit uns lesen, um uns eher in die Geschichte von heute, wo es über Neid geht, mit reinnehmen. Josef hütete die Schafe seines Vaters, die Schafe und Ziegen seines Vaters, zusammen mit seinen Brüdern. Jedes Mal, wenn etwas Schlechtes über seine Brüder geredet wurde, erzählte es Josef seinem Vater. Jakob liebte Josef mehr als seine anderen Söhne, weil er ihm erst in hohem Alter geboren wurde. Deshalb hassten seine Brüder Josef, weil sie merkten, dass ihr Vater ihn lieber hatte. So wurden sie neidisch und eifersüchtig auf Josef und redeten kein freundliches Wort mehr mit ihm. Eines Tages sollte Josef nach den Viehherden seines Vaters sehen und er suchte seine Brüder auf dem Feld und er lief ihnen nach bis Dothan und fand sie dort. Josefs Brüder sahen Josef bereits von Weitem kommen. Noch bevor er bei ihnen war, fassten sie den Entschluss, ihn umzubringen. Da kommt ja der Träumer, sagten sie zueinander. Los, wir töten ihn und werfen ihn dann in eine der Zisternen. Anschließend erzählen wir, ein wildes Tier habe ihn gefressen. Wow, was für ein Text. Nicht wow, was für ein toller, positiver Text, sondern wow, was für ein Text, was für eine Geschichte, was Neid mit seinen Brüdern gemacht hat. Aufgrund von Neid und Eifersucht wuchs eine Abneigung, wuchs ein Hass, der schlussendlich so weit wuchs, dass sie bereit waren, ihn umzubringen. Jonas hat schon heute Morgen die Frage gestellt, wer von euch war schon mal neidisch? Ich spare mir das jetzt mal hier. Aber es gibt so viele Gründe, neidisch zu sein. Hey, wir können neidisch sein auf die Note unseres Klassenkameraden, des Klassenbesten, der ja angeblich gar nicht gelernt hat. Wir können neidisch sein auf Schmuck, Kleidung, auf Autos. Wir können neidisch sein auf unsere Freundin, die jetzt einen Partner hat. Wir können neidisch sein auf jemanden, der beliebt ist, der erfolgreich ist, der eloquent ist, der Einfluss hat. Wir können neidisch sein auf Familien, die Kinder bekommen und dir das vielleicht verwehrt ist. Es gibt immer jemanden, auf den wir neidisch sein können. Es gibt immer jemand, der mehr hat. Es gibt immer jemand, der schöner, intelligenter und erfolgreicher ist als du. Und vielleicht ist es, ich weiß nicht, wie es euch geht, in Zeiten von Social Media, Instagram und TikTok noch schwieriger, nicht neidisch zu werden. Ja, wenn ich mir das neueste Reel anschaue oder den neuesten YouTube-Short, der eine zeigt seinen schönsten Urlaub, der nächste zeigt sein schönstes Geschenk und dann kommt noch das tollste Essen. Und ihr seht irgendwie, da ist Highlight an Highlight an Highlight hintereinander gereiht. Und man denkt, hey, bei dem oder bei der läuft's wie geschmiert. Da gibt's scheinbar keine Tiefen, der hat auch keine Probleme, der hat keine Herausforderungen. Boah, der hat's einfach nur gut. Stimmt gar nicht alles. Ja, es gibt auch die Tiefen, auch bei denen. Und vielleicht überrascht dich, ich glaube, als allererstes Mal ist es vielleicht oder ist es ganz bestimmt, glaube ich, nichts Falsches daran, etwas haben zu wollen, was jemand anderes auch hat. Ja? Können wir uns das eingestehen? Können wir so ehrlich sein, dass manche Leute etwas haben, was wir vielleicht auch gerne haben wollen? Ich glaube, die allermeisten von uns wollen etwas haben, was sie noch nicht haben. Also ich möchte auf jeden Fall gern wachsen an Persönlichkeit. Ich möchte wachsen an Weisheit. Ich möchte wachsen an Wissen. Ich wünsche mir von Gott eine Gabe des Heiligen Geistes, nämlich die Auslegung des Sprachengebetes. Ich wünsche mir einmal in meinem Leben mit einem Lamborghini auf einer Rennstrecke so richtig abartig es krachen zu lassen und da mal drüber zu heizen. Es gibt Dinge, auf die arbeiten wir hin. Vielleicht auf die sparen wir hin, auf das nächste Handy, auf den nächsten Urlaub. Wir sparen und fiebern auf etwas hin. Wir beten auch für Dinge, die noch nicht da sind. Wir beten um Frieden in der Ukraine. Wir beten um Frieden in Israel und weit darüber hinaus. Ich hoffe, auch unsere Fußballer haben einen positiven Antrieb, dass sie Europameister werden, oder? Habt ihr auch Antrieb, dass wir Europameister werden? Ja. Also am Freitag zählt's, ne? Fahnen raus, Trikots raus, am Freitag geht's los. Ich glaube, etwas haben zu wollen, was man noch nicht hat, ist erstmal völlig okay. Ja, vielleicht lernst du jemanden kennen und du denkst dir, wow, was für eine krasse Persönlichkeit, was der schon alles erlebt hat, was ich von dieser Person alles lernen kann, was die für ein Mindset hat. Diese Person hat etwas total Begehrenswertes, wo ich auch gerne hinwachsen möchte. Die Brüder von Josef hatten nicht so einen positiven Antrieb. Sie hatten einen viel mehr negativen Antrieb. Und er brachte sie so weit, dass sie bereit waren, Josef umbringen zu wollen. Und sie dachten sich, diese kleine Petze, ja, die immer gleich zu Papi rennt und immer gleich alles erzählt, na warte, dir werden wir es zeigen. Ist gerade mal 17 Jahre alt, der Jüngste von uns, und spielt sich hier auf, als wenn er eines Tages zum Herrscher über uns werden würde. Eigentlich müssten wir der Herrscher über ihn werden. Und er spielt sich so auf. Dieser verwöhnte kleine Bengel, der es immer bei Papi auf dem Schoß gut hat. Hey, nicht mit mir. Das möchte ich nicht zulassen, dass er zum Herrscher über uns wird. Und sie waren vor allem neidisch, weil ihr Vater ihn mehr liebte als sie. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich die Geschichte so lese, dann lese ich, da ist ein tiefer Schmerz in ihnen. Und ich kann das total nachvollziehen. Ich kann mich da hineinversetzen und spüren, wie ungerecht die Benachteiligung ist. Und dieser Stachel hat ganz sicher auch in ihnen tief gesessen. Und vielleicht ist es auch so, hey, wenn du jemanden kennst, auf den du vielleicht neidisch bist oder vielleicht auch im Positiven einfach bewunderst, manchmal musst du gar nicht so weit gehen, um jemanden umbringen zu wollen. Und trotzdem kann Neid eine Realität in deinem Leben sein und kann Neid ein Gift in deinem Herzen sein und kann Neid ein Gift auch in deinem Denken sein. Also, ja. Neidgefühle entstehen dann, wenn wir glauben, benachteiligt zu sein oder zu kurz zu kommen. Neid ist der Schmerz, der zum Ärger wird über den Vorteil oder Besitz des anderen. Und Neid in seiner stärksten Ausprägung geht so weit, dass du sagst, wenn ich das nicht haben kann, was er hat, aber ich unbedingt haben will, dann geht es so weit, dass du sagst, wenn ich es nicht haben kann, dann soll er es auch nicht haben. Und es ist dir lieber, er verliert alles, als dass die andere Person diesen Vorteil hat, aber ich zusehen muss, wie sie weiterhin diesen Vorteil hat. Ich glaube, Neid zerstört dich. Neid ist destruktiv, es raubt uns unsere Zufriedenheit, es raubt uns unsere Freude und schlussendlich raubt es uns Leben. Wenn Neid in deinem Leben ist, hey, dann bist du blind für die Segnungen, dann bist du blind dafür zu sehen, welch großartigen Segen Gott schon längst in dein Leben hineingelegt hat. Und Neid ist ja nicht die Bewunderung für das, was jemand hat und du auch gerne haben möchtest, sondern Neid ist der Schmerz und vielmehr der Ärger darüber, wie er jemand anderes es wagen kann und Vorteil zu haben. Neid ist zerstörerisch. Sprüche 14 sagt, Gelassenheit schenkt und verlängert das Leben, aber Neid und Eifersucht zerstören es. Und es gibt nichts, das Neid nicht zerstören könnte. Ich weiß nicht, ob das schon mal, ich habe mal eine Geschichte gehört von jemandem, der hat im Lotto 5 Millionen gewonnen und er war mega happy. Und nächste Woche hat jemand im Lotto 100 Millionen gedacht und er dachte, hey, ich habe nur 5, der hat 100, ich will mehr haben. Und aus der Freude vor über 5 Millionen war eine Woche später ein Ärger darüber, dass jemand anderes doch 100 Millionen gewonnen hat. Vielleicht kann auch Neid etwas in deinem Leben zerstören, wo du denkst, hey, mein Arbeitskollege, wo du denkst, ich bin richtig happy mit meinem Job. Ich bin richtig happy mit meinem Gehalt. Und dann erzählst du mit deinen Freunden und merkst, hey, die verdienen ja nochmal 500 Euro mehr. Oder der hat auch einen guten Job, aber der hat noch viel mehr Freiheit als ich. Hey, wir können so schnell neidisch sein auf Dinge. Und Neid kann selbst unsere Freude über etwas, was wir haben, zerstören und die Freude nehmen. Es gibt immer jemanden und immer etwas, auf das wir neidisch sein müssen. Und so als Randbemerkung, lasst uns auch mal im Klaren darüber sein, dass wir nicht immer das ganze Bild sehen. Wir sehen vielleicht, wow, der verdient mehr oder wow, der hat mehr Freizeit. Aber wir sehen nicht die andere Seite der Medaille, die es auch mit sich bringt. Ich habe mal von einem Star gehört, der mit 28 berühmt geworden ist und immer wieder gehört hat, hey, wow, du singst so gut, du machst das alles so super, du verdienst mega, du hast das tollste Leben. Und er sagt, ja, auf der einen Seite habe ich ein tolles Leben, aber auf der anderen Seite vermisse ich es einfach mal, wie früher in Aldi gehen zu können und in aller Ruhe einkaufen zu können. Ich glaube, wir sehen manchmal nur die positive Seite einer Medaille. Neid tötet jegliche Freude. Erfolge sind nichts mehr wert über verschiedene Dinge. Neid ist zerstörerisch. Und ich glaube, wenn du nicht mehr sehen kannst, welch gute Dinge Gott schon in deinem Leben getan hat, welch gute Dinge Gott in dein Leben hineingelegt hat und du dafür blind geworden bist, hey, dann sind wir an einem gefährlichen Punkt in unserem Leben angelangt. Neid ist Gift für die Seele. Und es ist ein Motiv, worüber die Bibel ganz oft spricht. Aus Neid und Eifersucht ermordete Kain Abel. Anderes Beispiel in der Bibel. Aus Neid und Eifersucht wollte Saul David ermorden. Aus Neid und Eifersucht haben die Hohepriester Jesu überliefert und den Römern gegeben, dass sie ihn umbringen. Neid ist in einem rastlosen und unzufriedenen Herzen, das sich nicht von Gott sättigen lässt. Ich will das neueste Handy. Und irgendwie ist es doch auch spannend, man will manchmal Dinge, aber wenn wir jetzt zurückgucken auf die Handys von vor 10 Jahren, wer will jetzt noch so ein Handy? Ja, manchmal sind wir neidisch auf Dinge, die in ein paar Jahren überhaupt niemand mehr haben will. Und eigentlich ist schlussendlich damit auch gar nicht wert sind, dass wir darauf neidisch sind. Aber das ist natürlich auch leicht gesagt. Wer neidisch ist, nörgelt an allem rum. Er lässt sich nicht von Gott satt machen. Wer neidisch ist, kann auch nicht dankbar sein für das, was er hat, weil die Unzufriedenheit über das, was man nicht hat, einen viel größeren Platz einnimmt. Und vielleicht sind wir auch wütend auf Gott. Wie kannst du das zulassen, dass jemand anderes noch mehr Talent hat, dass jemand anderes schöner ist und noch mehr hat? Und die Bibel verurteilt Neid an vielen Stellen. Aber ich möchte jetzt unseren Blick wegrichten von Neid und sagen, ich bin davon zutiefst überzeugt, wer mit Gott lebt und wer sich von ihm verändern lässt, wer es schafft, seinen Fokus auf Gott zu halten, der kann anders leben. Paulus schreibt einmal, ob ich wenig habe oder ob ich viel habe, ich bin zufrieden mit dem. Ich kann in beidem zufrieden sein. Ob Paulus wenig hatte oder viel hatte und nachdem er viel hatte, wieder wenig hatte, Paulus konnte trotzdem zufrieden sein und sagt es mit voller Überzeugung, hey, ich kann in beidem zufrieden sein. Wie geht es? Wie schaffe ich das? Wie erreiche ich das? Und meine Antwort ist nicht, hey, du gehst jetzt doch in die Kirche, da muss man sich ja schließlich fromm benehmen. Ja, hey, lass uns niemals so eine scheinheilige Frömmigkeit haben, dass wir sagen, hey, du darfst jetzt nicht, weil du gehst ja jetzt in die Kirche. Ja, also lass uns nie so eine scheinheilige Frömmigkeit haben. Ich glaube, Paulus hatte einen Schatz in seinem Leben, der so groß war. Paulus hatte einen Schatz, der größer war als all das andere, als all die anderen menschlichen Schätze. Und Paulus schreibt an einer anderen Stelle im 1. Korintherbrief, dass es eine lebensentscheidende Rolle für ihn spielt. In 1. Korinther 4 und 5 schreibt Paulus, Liebe ist geduldig, sie ist freundlich, sie kennt keinen Neid, sie spielt sich nicht auf, sie ist nicht eingebildet, sie verhält sich nicht taktlos, sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie wird nicht bitter, sie rechnet das Böse nicht an. Paulus schreibt hier von der Liebe, mit der er verändert wurde, mit der Liebe Gottes. Mit der Liebe Gottes, die ganz tief in sein Herz eingepflanzt war. Und die machte es möglich, dass er anders leben konnte. Weil er wusste, mein Schatz, der Schatz in meinem Leben ist so viel größer als das neueste Auto, die neuesten Klamotten und das neueste Handy. Hey, liebe Jugendlichen, es gibt etwas, das kann man nicht sehen, das kann man nicht greifen. Und es ist größer, besser, schöner, erfüllender als jede neueste Spielekonsole, jedes neueste Spiel. Paulus hat diese Liebe erlebt. Paulus wusste, er ist ein geliebtes Kind Gottes. Wir lesen in der Bibel, dass wir alle eingeladen sind, Kinder Gottes zu werden. Wir lesen, dass es heißt, dass geschrieben steht, durch den Glauben an Jesus Christus seid ihr zu Kindern Gottes geworden. Das ist eine Einladung an jeden, durch den Glauben an Jesus Christus zu einem Kind Gottes zu werden. Und ich fand diesen Moment letzte Woche so stark in der Predigt von Daniel, als er gesagt hat, wisst ihr, Josef war ja der bevorzugte Sohn. Josef war der, dem alles recht gemacht wurde, der alles haben durfte, der hat ein schönes Kleid, einen schönen Anzug bekommen. Josef wurde verwöhnt, Josef war bevorzugt. Und ich möchte mal diese Form von Kind Gottes in unsere Gedanken mit hineinnehmen. Als Kind Gottes darfst du wissen, ich bin Gottes Geliebtes, ich bin Gottes bevorzugtes Kind. Und vielleicht denkst du dir, den Gedanken von Daniel von letzter Woche möchte ich nur hier auch nochmal aufnehmen. Dann denkst du dir, ja, wenn jeder ein besonders geliebtes Kind Gottes ist, ja, wo ist denn dann der Vorteil? Dann funktioniert es ja nicht mehr, wenn alle gleich sind. Hey, ich will dir sagen, doch, bei Gott funktioniert es. Gott hat dich im Blick. Gott hat sein Augenmerk ganz besonders auf dich gerichtet. Jael, Gott hat sein Augenmerk ganz besonders auf dich gerichtet. Esra, du bist ganz besonders ein geliebtes Kind Gottes. Timon, Micha, Jona, ihr auch. Wenn ich diesen Schatz in meinem Leben habe, wenn ich das spüren und erleben durfte, Gottes Liebe erfüllt mich, durchdringt mich. Ich bin verändert von Gottes Liebe. Das Größte und das Grenzenloseste, was es auf dieser Welt gibt, nämlich Gottes Gnade, Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Zugewandtheit, das gehört mir, das ist mir zugeteilt. Was ist dann bitte das neueste Handy? Was ist dann bitte ein Lamborghini? Was ist dann bitte die fetteste Villa in der Toskana oder auf den Malediven? Hey, wenn Gottes Liebe mir gehört, dann ist so ein Lamborghini ein Witz dagegen. Also ich darf das, also ich glaube das und ich habe das erlebt. Und ich möchte euch alle dazu einladen, durch den Glauben zu Kindern Gottes zu werden. Und möchte aber noch mal kurz einen Blick zurückwerfen. Hey, wenn du merkst in deinem Leben, da, ich bin da neidisch, ich bin da eifersüchtig auf etwas. Hey, dass dieses Gefühl kommt, dafür kannst du erstmal nichts. Dafür sollst du dich nicht verurteilen und dafür soll dich auch niemand anderes verurteilen. Dass dieses Gefühl in dir aufsteigt, dafür kannst du erstmal nichts. Aber du kannst dich fragen, hey, was will dieses Gefühl mir eigentlich gerade sagen? Neid kann ein Warnsignal für mich sein. Und du kannst dich fragen und auch mit Gott ins Gebet darüber gehen, was will mir dieser Schmerz, dieser Ärger von Neid sagen? Welchen Mangel verspüre ich? Schiebt nicht einfach das Gefühl weg, sondern geht der Sache auf den Grund. Und wir dürfen Gott neu bitten, in mein Leben zu kommen. Gott neu bitten, in mein Herz zu kommen. Gott neu zu bitten, mich mit seiner Liebe zu erfüllen. Ihr dürft gern kommen. Ich möchte uns einladen, einen Moment innezuhalten. Zu fragen, hey, wo bin ich vielleicht neidisch? Wo habe ich einen Mangel? Lass uns einen Moment unsere Augen schließen und auch Gott fragen. Gott, wo siehst du das gerade? Bitte Gott, möchte ich einladen, bitte Gott um ein dankbares Herz, um ein demütiges Herz, um ein zufriedenes Herz, um ein geduldiges Herz. Bitte Gott, dass du in einer gesunden Denkweise unterwegs sein kannst. Und ich bete für dich, dass Gottes Liebe etwas in deinem Herzen verwandelt. Ich bete für dich, dass Gott jetzt mit seiner Liebe auf dich kommt, dass alle Selbstzentriertheit, aller Neid, alle Selbstsucht verschwindet, dass du erkennst, welchen guten, großartigen Plan Gott in deinem Leben vorbereitet hat. Ich will dir sagen und diesen Eindruck von vorhin nochmal aufnehmen, Gott sieht deinen Schmerz. Ich will dir sagen, Gott ist in grenzenloser Liebe zu dir zugewandt. Gott will dein Leben wiederherstellen. Komm, lass uns zusammen aufstehen. Lass uns darüber voller Freude und Dankbarkeit sein. Der Gott des Universums, der Schöpfer von allem, was wir haben, von allem, was wir sehen, von allem, was wir wissen. Der Schöpfer, dieser gute Gott, ist mir in Liebe zugewandt. In grenzenloser Liebe zugewandt. Und er hat seinen Blick ganz besonders auf mir ruhen. Jesus, ich danke dir. Vater im Himmel, ich danke dir, dass du ein guter Gott bist, dass du es gut meinst, dass du in grenzenloser Liebe zugewandt bist. Und ich bete, dass du jedem diese Liebe zugänglich machst, der sie noch nie erfahren hat. Herr, ich bete, dass du kommst mit deinem Heiligen Geist, dass du uns berührst, bewegst und veränderst, dass wir etwas von dieser Kraft spüren, dass wir spüren dieselbe Kraft, die Jesus aus dem Kreuz, die Jesus aus dem Grab hat auferstehen lassen. Sie lebt in mir, sie erfüllt mich. Und dieser Reichtum ist besser, schöner, größer, herrlicher, erfüllender als alles andere. Ich segne dich mit einem klaren Blick auf Gott. Ich segne dich, dass du Gottes Kraft und Liebe erfährst. Amen.